Vielleicht können Sie abschließend dieses große Thema, ich meine, das ist ein riesengroßes Thema, wo man natürlich jetzt noch viele Einzelstränge verfolgen könnte. Was würden Sie einem französischen Kunstmuseumsdirektor sagen, egal welchen, der sich jetzt völlig eben darüber echauffiert, dass das der Ausverkauf der Kultur ist, dass der Louvre, der zugestimmt hat, da also mit seine besten Leute ausgesandt haben, sicherlich auch gegen Geld. Es ist sicher, dass da auch Geld im Spiel ist, nach Abu Dhabi, um dieses wahnsinnig prestigeträchtige Projekt zu realisieren.
Ja, das Thema mit dem Humanismus, das war für mich sozusagen die Springplanke, um das zu argumentieren. Das ist etwas, was in Europa entwickelt worden ist und was den Anspruch auf Universalität hat, also für die ganze Welt gültig. Im Augenblick ist es so, dass nur eben die Voranstellung des Geldes global ist. Massenmedien, Industrie, Technologie, all diese Dinge, das ist, was uns heute global einigt. Das Humanistische Prinzip ist dabei etwas ins Hintertreffen geraten. Also das ist immer noch eher europäisch. Es ist sogar heute sogar so, dass man oft hört von eher totalitären Regimen, dass wir uns in die inneren Angelegenheiten da einmischen, wenn wir da etwas mehr humanistische Ideale erwarten. Ja? Dass das Humanistische eigentlich was Kolonialistisches ist. Ja? Da wird das auf einmal verschrien. Ne? Also ich denke, dass da sehr viele Missverständnisse im Spiel sind. Und wenn jetzt eine Möglichkeit besteht, das Ideal des Humanismus, und das Museum ist eine Ausgeburt dieses Ideals, ja? Und der Louvre ist die Mutter aller Museen.
Absolut.
Ja? Wenn sich die Möglichkeit gibt, das jetzt woanders hinzubringen, wo es das dann nicht historisch gibt, und wenn das auch noch bezahlt wird, ja, was ist dagegen zu sagen? Ja? Die Dinge, die werden ja nicht, die verschwinden nicht für immer dahin. Ja? Also das ist wirklich, also wollen wir jetzt nur für uns das haben oder wollen wir wirklich diesen Anspruch, der da drin steckt, auch wirklich wahr machen, dass der Humanismus auch für Chinesen was zu sagen oder für Japaner oder für Araber? Ja? Ja, ich sehe das also heute, ich meine, Sie haben gerade in Abu Dhabi, das ist ja der berühmte Leonardo, der ist ja auch dahin gegangen.
Ja? Ja.
Da merkt man auf einmal, was da für Kräfte im Spiel sind. Ja? Also dieses Bild, wenn das für 100 Millionen versteigert worden wäre, dann wäre das schon eine Riesensensation gewesen. Aber für 450 Millionen, ja, da kann man nur sagen, Geld spielt da keine Rolle. Ja? Die wollten das unbedingt den letzten Leonardo haben, den es noch zu kaufen gibt. Ja? Und der ist jetzt da, der kommt nicht mehr zurück. Ja? Also wir leben in der Zeit, in der Welt, wo also Geld das absolute Bestimmende ist und das ist die Realität, ja? Da kann man nichts dran ändern.
Ja.
Ne?
Ein Punkt, der ja da mit eine große Rolle spielt, der jetzt so inhaltlich vorgeworfen wird, weil das ist ja das ganze Prozedere, aber inhaltlich wird so ein Projekt hervorgeworfen, dass es da alles miteinander vermischt sozusagen und eigentlich eine völlige Ästhetisierung vornimmt, wo die Geschichte selber keine Rolle mehr spielt, also die Kunstgeschichte mit ihrer ganzen chronologischen Spezialforschung und so, sondern einfach sozusagen die Crème de la Crème abgesahnt wird, das muss da wirklich Crème de la Crème sein, was auch ausgestellt wird, und dann so nebeneinander gestellt wird, sozusagen als so ein relativ zwar schönes ästhetisches Kunsterlebnis, was aber so abgehoben ist von dem Kontext und auch abgehoben ist wie das ganze Museum von der Befindlichkeit der Rest der Bevölkerung von Abu Dhabi. Also symbolisch sozusagen die Kunst, die Elite der Kunst so in einem elitären Kunstmuseum, völlig unabhängig von dem, was drumherum passiert. Das ist ja so ein Vorwurf, der damit
da brauchen wir nur hier 200 Jahre zurückzugehen, aber das ist auch hier auch so. Die Kunst, die war eben in den herrschaftlichen Palästen und war nicht zugänglich für das breite Publikum. Ne? 250 Jahre also vor der Französischen Revolution. Ne? Es ist insofern, denke ich auch, ich habe es jetzt nicht gesehen, also ich kann jetzt nur darüber spekulieren,
auch noch nicht. Ich auch noch nicht.
Aber ich erkenne in dem, was Sie sagen, etwas, was mir sehr bekannt vorkommt, wo wir im Ausstellungsgeschäft dauernd mit zu tun haben. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir Geld reinkriegen, gerade jetzt im Bucerius Kunstforum. Ne? Und wir wissen einfach, das ist eine Binsenweisheit. Wenn ich wissen will, dass ich für eine Ausstellung viel Besucher kriege, da gibt es ungefähr 20 Namen von Künstlern, die nur als Namen funktionieren. Die sind dann, das nennt man dann heutzutage, ikonisch. Ne? Bei Picasso, Monet, Impressionisten und so weiter. Dann macht man das. Ja? Das kriegt man, wenn man viel Besucher haben will, das ist ja heute meistens die absolute Top-Priorität. Ja?
Absolut.
Und dann kommt man eben, und dann ist es eben, dann sind es eben nur die Namen, ohne irgendwelchen Inhalt da drumherum. Die andere Geschichte, die inhaltliche Geschichte, da muss ich auch was dazu sagen, weil diese ganze Ikonisierung, die ist auch schon in der Kunstgeschichte drin. Ne? Also es ist so, dass Künstler oft eben nur rein ästhetisch gesehen werden und dass der Kontext darüber vergessen wird. Ne?
Ja. Ja?
Also diese Kunstmarktausstellung, das war in der Welt der alten Meister geradezu eine Revolution, weil das hat noch nie jemand gemacht. Mhm. Und ich habe da unheimlich viele positive Reaktionen gekriegt, auch gerade von der journalistischen Seite her. Ich sage, endlich haben wir was zu schreiben drüber. Mhm. Und das ist eben etwas, was ich denke, was in der Kunstgeschichte als akademischer Disziplin viel zu wenig benachdrückt wird. Also ich bin der Meinung, also die Kunstgeschichte als akademische Disziplin, die ist im 18. Jahrhundert entstanden und hat sich im 19. Jahrhundert auch in Europa herausgebildet. Mhm. Die hat zwar als Grundlage diesen universellen humanistischen Kunstbegriff, aber sie ist selbst nicht universell, sie ist sehr europäisch, sehr lokal.
Ja? Absolut. Ja?
Wenn man die Kunstgeschichte globalisieren will, dann muss man sich die Frage stellen, was ist der Bezug der Kunst zur Wirklichkeit, zu einer mehr allgemeineren Wirklichkeit, jenseits einer rein kulturellen, beschränkten Wirklichkeit.
Und zu welcher Wirklichkeit?
Ja, genau, zu welcher Wirklichkeit. Das ist ein Thema, wo ich also sehr viel drüber gearbeitet habe. Das ist sogar das Thema meiner Dissertation gewesen und ich mache im Augenblick hier in der AFPK Vorlesungen zu diesem Thema. Und da muss man sich eben erst zunächst mal fragen, was ist die Kunst und was ist die Wirklichkeit? Also die Kunst, das kann man definieren, das ist in Europa entstanden, historisch ganz klar zu beschreiben, was die Elemente davon sind. Das ist eine neue Symbolform, die ist in Europa erfunden worden, fragmentarisch, aus dem Kontext herausgenommen, reine ästhetische Betrachtungsweise. Und dann eben in einem symbolischen Kontext der Kunstinstitution präsentiert, um zu objektivieren. Also das sind, aber da muss man sich auch über die Wirklichkeit Gedanken machen. Was ist das jetzt? Ja? Ja, und da gibt es eine Wirklichkeit da draußen, ja? Die, das habe ich nicht erfunden, das ist Habermas, das
ja,
ist
ja, gibt, weiß schon, das schon
die also einfach so weitergeht, ja? dass der Mond um die Erde dreht, die Erde um die Sonne, Atome und so weiter und so fort.
Falls das alles stimmt, wenn man die neueste wissenschaftliche Forschung dazu nimmt, ist das aber alles in Frage gestellt.
Wir können es kaum direkt wahrnehmen, ne? Das ist nicht über die Sinne wahrzunehmen, das ist über die Wissenschaft zu ergründen. Ja. Ne? Die geht weiter, auch wenn ich da nicht hingucke. Ja? Dann gibt es die subjektive Wirklichkeit, die nur zugänglich ist für ein einziges Subjekt. Jeweils das eine Subjekt und dann auch nur beschränkt zugänglich, weil da gibt es ein riesen Unbewusstsein, was ich auch nicht direkt gehen kann. Ne? Und dann gibt es dazwischen drin die gesellschaftliche Wirklichkeit. Symbolsysteme, Institutionen, Sprache und so weiter, Religionen, das ist alles gesellschaftlich und hat je nachdem, was es für eine Wirklichkeit ist, auch Grenzen, ja? Kulturelle Grenzen. Ne? Und diese drei Niveaus, die muss man, das ist sehr hilfreich, wenn man das immer im Hinterkopf hat, wenn man sich mit Kunst und Wirklichkeit auseinandersetzt. Ne? Welche Wirklichkeit, warum geht es jetzt darum? Geht es mal um subjektive Wirklichkeit oder geht es um gesellschaftliche Wirklichkeit? Die gesellschaftliche Wirklichkeit der Kunst, habe ich jetzt vorgestern noch eine Wortmeldung gehabt, letzte Woche, da war dieses Symposium über Freiheit in der Mbouziers Law School zu Ehren von Herrn Lahnstein. Und da war ein Referat zur Frage der Autonomie. Und da kam also immer durchscheinend, dass Autonomie etwas ist, was eben nicht unabhängig von der Gesellschaft ist. Ja? Mhm. Autonomie kann nur innerhalb einer Gesellschaft existieren. Und das widerspricht auf flagrante Weise dem Diskurs, dem herrschenden Diskurs in der Kunstwelt, die immer sagt, Autonomie, das ist also gesellschaftlich losgelöst, ja? Hat keine Relevanz.
Ja.
Deswegen Als Schreckbild für die engagierte Kunst, die heute ja überall den Markt beherrscht, ja, ist totaler Quatsch. Die Wirklichkeit, der gesellschaftliche Wirklichkeit der Kunst ist die Kunstinstitution, da gehört der Markt auch dazu, ja, da gehört der Diskurs dazu, da gehören die Sammler dazu, ja, das ist alles, das gehört alles, Galerien, das ist die gesellschaftliche Wirklichkeit der Kunst. Und demgegenüber muss sie sich verhalten, das haben wir von dem 17. Jahrhundert gehabt, und das ist heute genau noch so. Aber es ist eben heute so, dass wir da in einer globalisierten Welt leben und da haben wir mit diesen ungeheuren Geldbeträgen zu tun, wenn man die Welt global sieht, da gibt es ein paar Leute, die haben so grenzenlos viel Geld, die können auch 450 Millionen für ein Bild bezahlen. Ne?
0,01%.
Habe ich die Frage jetzt beantwortet? Oder?
Ja, ich meine, das geht natürlich weiter. Ich danke für diese Ansätze. Es wäre interessant, das weiter verfolgen. Also ich entdecke Gespräch sozusagen auch Ihre Spezialinteressen, die ich sehr wichtig finde, weil ich habe mich mit Street Art befasst, zufällig. Mhm. Da bin ich einfach draufgekommen durch Engagement-Zusammenhänge in der Hamburger Szene. Ich kannte Otz, den berühmten Hamburger Sprayer, und habe für den, um ihn vor dem Gefängnis zu retten, einen kunsthistorischen Aufsatz geschrieben, um ihm einfach, um zu sagen, in der heutigen Zeit ist völlig idiotisch, überhaupt darüber zu reden, ob jemand, der Kunst macht, ein Künstler ist oder nicht. Also in dem Kontext stellen sich genau natürlich gerade dieselben Fragen, also diese Fragen, die Sie gerade aufgeworfen haben. Ich meine, autonome Kunst oder wirklich rebellische Kunst, die frei ist, autonom ist, gibt es natürlich definitiv nicht.
Und das ist also, ich muss sagen, ich habe da so selbst meine Schule bei Künstlern gemacht. Also ich meine, ich habe in Deutschland studiert, erstmal für Kunsterzieher. Und dann bin ich in die Ausstellungswelt gegangen und habe dann eben sehr viel mit zeitgenössischen Künstlern, aber von der älteren Generation gearbeitet. Ja, und die hatten immer diesen Bezug zur Wirklichkeit in ihrer, auch wenn es abstrakte Künstler sind. Ja? Also das war immer drin. Ja? Und das war für mich ganz normale Sache, das war ja die Grundvoraussetzung. Und dann ist dann um 1990 was passiert, wo es auf einmal viel mehr um Simulation ging. Ja? Ja, wie kann man eben einen Künstler simulieren, wie kann man den Preis hochtreiben. Ne? Das hab ich also, da habe ich also in der Zeit schon Zeugnisse gesehen, dass das damals schon, zumindest in New York, schon entwickelt war. Ne? Und da habe ich auf einmal ein Problem mit gehabt. Ne? Da war mir irgendwie, also das wurde immer mehr trendbestimmend. Auf der einen Seite dann, was früher dann die Avantgarde gewesen, das wurde dann zwei Stränge. Auf der einen Seite war es dann die Kunst für den Markt, ja, die, wo es dann wirklich darum geht, wie baue ich einen Künstler auf, dass der dann glaubwürdig wichtig wird und wie halte ich ihn da oben. Ne? Und da sind also immer mehr kompliziertere Techniken entwickelt worden, um das hinzukriegen. Heute ist das ja sehr perfekt. Und auf der anderen Seite gibt es dann den Strang, die sagen, ja, das ist jetzt Marktkunst, das ist also Geld, das ist ganz schlecht, wir haben auch keinen Inhalt, wir machen Inhalte. Mhm. Und das ist dann die engagierte Kunst. Und die haben dann Inhalte, irgendwelche gesellschaftlichen Missstände. Und das ist dann meistens ein Riesentext an der Wand und dann vielleicht ein paar Bilder daneben, was zu illustrieren. Ne? Hat für mich auch nicht viel mit Kunst zu tun. Und wenn sie wirklich was verändern wollen in der Welt, dann müssen sie was anderes machen, nicht Kunst.
Ja, also Konzept Kunst im negativen Sinn des Wortes.
Ja, das ist so. Ich meine, ich habe sehr viel mit Konzeptkünstlern von der ersten Generation gearbeitet.
Ja, das ist aber ganz was anderes, würde ich sagen.
Anders, ja. Ganz was anderes, ja. Ich kenne den Unterschied. Ich habe da auch drüber geschrieben, ich habe da Interviews geführt, also ich kenne den Unterschied. Also insofern muss ich sagen, ich bin ein bisschen ein Abtrünniger von der zeitgenössischen Kunstwelt und bin dann so in den 90er Jahren, 2000, sehr in die moderne Kunst rein, 20. Jahrhundert, immer weiter zurück und habe dann auch mal eine Ausstellung 19. gemacht und jetzt 17. Also ich
vielleicht landen Sie irgendwann auch noch bei der Antike.
Nee, Antike ist glaube ich nicht. Da haben wir Herrn Hoffmann, der ist unser Geschäftsführer, der ist Archäologe ursprünglich, der ist also da kompetent.
Ja, okay. Ja, dann sage ich Dankeschön.